Gleich geht's los mit dem On the Way to New Work Podcast. Unser Werbepartner in dieser Woche ist wieder EWE. Und der eine oder andere von euch kennt dieses Unternehmen bereits. Es gibt es nämlich schon seit 1929, daher eine lange Tradition, begonnen mit klassischer Stromversorgung, aber eben auch Pionier bei den Erneuerbaren, mittlerweile aber ein sehr breites Portfolio für die Zukunft, was Energiesysteme betrifft, aber eben nicht nur das, sondern Energie, Telekommunikation, Mobilität, IT, also das, was man für die Vernetzung und fürs Zusammenwachsen braucht, also wirklich auch ein Unternehmen, was auch mit New Work ganz viel zu tun hat. Ganz konkret geht es um zwei Produkte, EWE Business Strom 12 und EWE Business Erdgas 12 für Businesskunden. Und zwar könnt ihr auf der Domain ewe.de/podcast 150 Euro jeweils auf diese Verträge bekommen, die eine Laufzeit eben von 12 Monaten haben mit voller Preisgarantie. Das sind einmal die Businesskunden, die 70.000 Kilowattstunden Strom verbrauchen oder bis zu 300.000 Kilowatt Erdgas. Denn spannend dabei, beide Produkte sind grün. Also der Ökostrom ist TÜV Nord zertifiziert und das Erdgas ist komplett CO2-neutral. Finde ich sehr spannend, sehr wichtig heutzutage. Bei den Produkten habt ihr tolle Business-Extras. Zum Beispiel habt ihr ein Zeitschriftenabo mit 50% für euren Wartebereich, wenn ihr das habt. Ihr könnt bis zu 150 Magazine dort auswählen oder bekommt als EWE-Business-Kunde 15% auf alle Otto-Office-Produkte für den Büroalltag. Und auch ziemlich cool, in der Online-Filiale könnt ihr euren Berater in Echtzeit am Bildschirm sehen und mit ihm sprechen. Also EWE geht auch hier bei der Digitalisierung weiter und eben auch bei der Kommunikation. Finde ich ein spannendes Thema, vor allem sowas auszuprobieren und dann auch zu leben. Also, am besten jetzt mal auf die Domain gehen, ewe.de/podcast, den sicheren und grünen Anbieter testen, der hier mit uns als Partner durch die Reise geht und profitiert von den 150 Euro auf dem Vertrag zum Einsteigen. Jetzt viel Spaß mit On the Way to New Work. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
Michael Trautmann
und Christoph Magnussen. Wir sind in München. Es ist Sonntagabend, ich finde, das sollte man mal betonen, mitten im Oktoberfest. Und wir haben das große Vergnügen, mit Dr. Claudia Drews und Jens Korsen zusammenzusitzen. Und die Verbindung, die es gibt, war ein Kontakt über eine gemeinsame Freundin, über Elke Menzel. Und Jens und ich haben uns schon mal in Hamburg getroffen. Du warst zweimal bei EO zu diversen Events.
Was ist EO?
Entrepreneurs Organization.
Das
Familien-Event.
Das frage ich jetzt nur für die Zuhörer.
Ja, das zeigt vor allem, dass du so viele Auftritte hast, dass du gar nicht mehr weißt, worüber du schon warst.
Ich wollte nur, dass die Zuhörer
das wissen. Die wissen das. Wir reden da ganz oft drüber.
Ja. Und ich höre auch sofort auf zu reden, aber ich muss jetzt gestehen, ich habe Jens extra vorher gefragt, weil ich erzähle immer wieder einen Satz und sage, ich wollte wissen, woher der kommt. Und ich sage immer wieder, du musst morgen 10 nicht aufstehen. Kannst du mal liegen bleiben, guck mal, was passiert.
Ja.
Und ich hatte abgespeichert, ich glaube, der kam von dir und du hast es gerade bestätigt.
Ja.
Der war von dir.
Ja, das ist so diese Idee, dass Menschen immer meinen, sie sind arme Schweine, die irgendwo arbeiten müssen. Und wenn dann einer versteht, dass er letztendlich arbeiten will, weil er ein Ziel hat und er muss es ja nicht unbedingt gut finden, aber der Satz heißt, wo ich bin, will ich sein. Und der ist sehr erleichternd. Und das hast du dir gemerkt.
Das habe ich mir gemerkt. Also, das ist das Setting. Vielen Dank, dass ihr das heute Abend möglich macht. Und womit wir eigentlich immer anfangen, ist, erzählt gerne, wie ihr die geworden seid, die ihr seid. Und das darf ruhig auch mehr als 2-3 Sätze dauern. Das darf auch 20, 30 sein.
Ladies first.
Gut, vielleicht fange ich mal an. Ja, man sagt mir nach, dass ich eigentlich so ein Optimist und gnadenloser Weltverbesserer bin. Liegt vielleicht auch daran, ich bin aufgewachsen mit 2 weiteren Schwestern. Wir waren 3 Mädels zu Hause. Mit unserer Mama hat unser Papa 4 Frauen zu Hause gehabt. Und wir sind in keinen patriarchischen Strukturen aufgewachsen. Wir haben nichts Negatives erlebt. Wir haben absolute Freiheit und Offenheit in der Erziehung gehabt. Und uns wurde nahegelegt, alles das zu tun, was wir wollen. Und wir können und dürfen auch alles erreichen. Und so bin ich aufgewachsen. So habe ich mein Studium gemacht. Ich habe auf der Welt studiert. Ich habe in Australien studiert, in der Republik Tatarstan. Ich war in Abu Dhabi und war überall unterwegs, viele Praktika. Habe alles viel spielerisch und mit sehr viel Freude gemacht. Und die erste Veränderung, glaube ich, die sehr einschneidend war, warum ich heute auch vielleicht ein bisschen anders bin oder anders denke, war dann der Einstieg in das Berufsleben, was mich dann doch sehr verändert hat, weil dann diese Chancen und wie ich mich bewegt habe, sich ganz plötzlich radikal verändert hat. Studium, Schule, kennt ihr ja, Note, läuft für Mädels auch immer sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Dann haben sich die Spielregeln einfach mal umgedreht.
Was hast du studiert, wenn ich fragen?
Wirtschaftswissenschaften.
Mm.
Und diese Spielregeln, so diese Politik in Unternehmen, ich bin in der Automobilindustrie groß geworden, habe in der Daimler-Tochter meine Karriere gemacht, bis zur Abteilungsleitung, hatte 50 Leute zum Ende und habe dort einiges erlebt, worum es ja auch heute auch gehen wird, das mich doch ein Stück weit verändert hat, nachdenklich gemacht und wo ich meinen eigenen Optimismus und wie ich erfolgreich sein kann, einfach nochmal neu in Frage gestellt habe.
Sehr schön.
Ja, wie das ist eine philosophische Frage. Wer bin ich und wie viele? Ne? Also wie, ja, wie bist du zu dem geworden? Könnte man sagen, das ist alles nur ein Denkkonstrukt. Ich habe Psychologie studiert. Ich erzähle erstmal über den beruflichen Werdegang. Mhm. Und dann kannst du mich immer noch fragen, was das jetzt privat für mich ist. Ja, ich wollte an sich Lehrer werden und ich hatte so ein Vorbild. Ne? So, der hat mir gefallen, der Lehrer, und Französisch und Sport. Ich war mal Niedersachsenmeister im Weitsprung, also das erklärt auch, warum ich Verhaltenstherapie studiert habe, also eher zielorientiert und streng dich an. Ne?
Weißt du noch, wie weit du gesprungen bist?
6,61.
Wow.
Das ist damals wahnsinnig weit für einen 16-Jährigen.
Ja, das ist sehr weit.
Ich freue mich, dass du das
Ich bin nie über 5 Meter gesprungen. Ja. Ich fand schon, die Leute über 5 habe ich schon bewundert. Ich habe einen Freund, der über 6 gesprungen ist. Ja. Einen Partner jetzt in meiner neuen Firma, der über 7 gesprungen ist, der über 10 Kämpfer.
Ja. Ja.
Aber 6,61 finde ich, ja.
Das war, da bin ich ja schon beim Lieblingsthema, hohen Schwingung. Nicht? Also ich coache ja auf gehobene Gestimmtheit. Mhm. Und nicht auf Ziele. Und ich bin deshalb 40 Zentimeter weitergesprungen, weil ich so verliebt war. Ja, ich hatte den Mittelball, da Tanzstunde in Hermersburg, Lüneburger Heide. Und da haben mich die meisten Mädchen abgeklatscht. Also das war immer so Abklatschen. Und ich hatte die meisten Steifchen und die Dolly. Meine Freundin hatte die meisten Sträußchen. Es war also wirklich toll. War verliebt und ich glaube, wir hatten uns auch geküsst. Es war ganz toll und ich war aufgeregt, bin um 2 Uhr ins Bett, 6 Uhr aufgestanden. Und war noch so gut drauf, und das ist das, was ich mir gemerkt habe, wenn du gut drauf bist, wenn du in gehobener Gestimmtheit bist, dann bringst du deine Leistung. Und so bin ich 40 Zentimeter weitergesprungen, sonst immer nur 6,20. Mhm. So ähnlich wie Beamen damals in Mexiko.
Die 8,90 Meter.
Ja, genau. Ja, und dann bin ich doch Psychologe geworden, weil meine Lehrer gesagt haben, nee, Korsen, Sie schreiben immer solche Aufsätze, das wäre toll, wenn Sie Psychologe werden. Ja, das war ganz gut, weil ich glaube, als Lehrer, das hätte mich unterfordert irgendwann. Und dann bin ich nach München und nach dem Studium habe ich dann Glück gehabt, dass hier in München ein Assistent Behavior Therapy gelernt hat. Also Skinner und Pavlov sind meine Lehrer und nicht eben Freud oder Jung oder Adler. Und dann haben wir eine Praxis aufgemacht, auch sehr früh etwas gegen den Widerstand der Assistenten, die gemeint haben, mit 27 könnte man keine Praxis eröffnen. Aber es gab damals die Verhaltenstherapie gar nicht. Und dann haben wir die klassische Verhaltenstherapie gemacht. Mein Freund, dem war das dann zu langweilig, der Michael, der ist nach 3 Jahren ausgestiegen und ich habe weitergemacht. Und dann bin ich aber zur kognitiven Verhaltenstherapie gekommen. Das heißt eben nicht nur Verhaltensänderung, sondern Einstellungsänderung. Und das ist das, was ich immer noch mache. Ich meine, dass wir eine Haltung verändern müssen, besonders in der heutigen Zeit. Es geht nicht primär um Verhaltensänderung, sondern ist, wie das der Professor Madig aus St. Gallen mal gesagt hat, es geht darum, dass der Mensch ein anderer wird in der heutigen Zeit.
Transformation. Und deine These ist dann, Menschen, die ihre Einstellung, ihre Attitude ändern, ändern automatisch ihr Verhalten.
Automatisch, ja. Also wenn ich meine Haltung dem Stirb und Werde sozusagen, das ist immer so ein Satz, den ich beim Vortrag sage, solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Und in der heutigen Transformation, was hier wirklich kein Change ist, eine Transformation, es ist wichtig, dass man sich den Schneid nicht abkaufen lässt von der schnellen Veränderung, von der VUCA-Welt sozusagen, von der Komplexität und all dem. Und da bin ich ganz überzeugt davon, dass es nicht mehr die Tools sind, sondern es ist die Haltung. Und das merken wir ja auch in den Firmen, dass immer mehr über Purpose geredet wird.
Und es soll auch Firmen geben, die wirklich daran arbeiten und nicht nur darüber reden.
Ja, also es wird schon lange darüber geredet, aber jetzt wird es ernst genommen, weil die merken, dass die Eliten, die sie von den Unis holen, dass
da die fragen, ne?
Das einfordern. Mal fragen. Die sagen, was, wozu und so. Nicht mehr Shareholder Value, da geht es um die neuen Werte. Das ist Sinn, Vertrauen, Verbundenheit und Mut. Ja, und deshalb bin ich jetzt der Psycho, der Menschen hilft, sich in eine Haltung zu bringen, mit der sie es schaffen, zufrieden zu sein oder vielleicht sogar in eine gehobene Gestimmtheit zu kommen. Also, dass sie es schaffen, das Leben zu lieben und sich zu lieben und die Arbeit zu lieben. Und dann geht vieles von alleine, so wie damals, kennt ihr noch, bei der HB-Werbung.
Christoph nicht mehr, aber ich kenn's noch. Ich habe neulich MP gefragt, mein Kameramann. Ja. Also, HB-Mädchen. Ich so, google das mal auf YouTube. Das HB-Mädchen, das ist ein gutes Bild. Wie seid ihr beiden zusammengekommen?
Vielleicht kannst du ja mal erläutern, genau.
Wie arbeitet ihr zusammen?
Also gefühlt kenne ich Jens natürlich schon viel, viel länger. Ich bin 2011 Führungskraft, eben wie gesagt bei einer Daimler-Tochter geworden und hatte auch schon die 2-3 Jahre davor sehr viel intensive Führungsvorbereitung, was wirklich toll ist, da wird viel gemacht und auch dann gleich viel mit Coaching. Da habe ich dann meinen Geschäftspartner, meinen heutigen Dr. Hans-Jörg Künzel kennengelernt, der mich also gecoacht hat. Und sein Coach, wie gesagt, ist schon seit zig Jahren, 20, keine Ahnung,
20 Jahre, glaube ich. Schon,
ja, gefühlt ewig, eben der Jens Korsen. Und dann bin ich 2011 mit Jens Korsen und seinen Thesen mit aufgewachsen über meinen Geschäftspartner. Ich bin dann 2014 aus dem Angestelltenverhältnis ausgeschieden, habe meine eigene Unternehmensberatung gegründet und später dann mit dem Dr. Hans-Jörg Künzel zusammen die Künzel Dresden und Partner Managementberatung gegründet. Und ab 2015 war es dann durch, dann haben wir uns persönlich kennengelernt, ausgetauscht, uns bei Coachingfällen unterstützt, gegenseitig in Kundenprojekten eingesetzt und beraten und geholfen. Und das ist natürlich sehr, sehr inspirierend. Da war ich auch ganz aufgeregt, nachdem ich ja 2011 nur seine CDs und immer vom Hörensagen mein Geschäftspartner viel erlebt habe, habe ich dann gewusst, jetzt darf ich ihn endlich mal persönlich kennenlernen. Ja, war eine sehr, sehr große Freude. Irgendwo ist er für mich natürlich auch ein Stück weit ein Guru, den man dann endlich kennenlernen darf. Dass wir heute so locker auf Augenhöhe miteinander unsere Fälle besprechen, ist wirklich was ganz Wunderschönes.
Ich kann ganz viel von dir lernen, weil ich ja nie in Hierarchien gearbeitet habe. Mhm. Das ist ein Nachteil, weil ich das Leid nicht wirklich spüren kann von diesen armen Leuten, die in Hierarchien arbeiten und nicht immer offen sagen können, was sie denken. Und da habe ich großen Respekt, dass sie das durchhalten.
Ich habe einen Chef mal gehabt, ich kann es jetzt sagen, weil er mittlerweile nicht mehr eine Agentur hat, wo Kunden beleidigt reagieren könnten. Reinhard Springer, der Gründer der legendären Werbeagentur Springer und Jacobi, der hat früher mal zu mir gesagt, Michael, arbeiten im Konzern ist die Vorstufe zur Hölle. Ich bin danach trotzdem in einen Konzern gegangen und ich würde deinen Satz nicht so unterschreiben, aber ich weiß, was er meint und ich weiß, was viele Menschen eben auch in Konzernstrukturen erleben und wie sie damit nicht fertig werden. Von daher finde ich diese Konzeption hochspannend. Du hast es vorhin in deinem Einführungspart so angedeutet. Was sind denn die Dinge, die du so als Werdende und dann auch als Führungskraft im Konzern erlebt hast, die dich dazu gebracht haben, über dich nochmal neu nachzudenken? Das hast du ja so hast du es formuliert.
Ja, wie gesagt, der Eintritt in die Arbeitswelt, hochmotiviert, ihr kennt das ja noch von früher. Ich bin auch Lehrbeauftragte an der Universität Reutlingen und ich sehe immer wieder meine Studenten vor mir, wo ich mir denke, ouch, so war ich genauso. Und eigentlich sind die wahnsinnig naiv, haben Idealbilder, lernen natürlich auch immer so ein Idealbild, ideale Methoden und Konstrukte im Studium. Und das ist mir dann auch passiert, dann kommt man auf die wirkliche Welt, auf Menschen. Und was mir als Frau, und wir sind ja auch in diesem Thema, wie können wir Männer und Frauen noch erfolgreicher zusammen machen, begegnet ist, ist zum einen, und das sagen ja auch Statistik, dass die erste Führungsebene, die man erreicht, Männer 3-mal wahrscheinlicher erreichen als Frauen und die nächsthöhere Hierarchie 60-mal wahrscheinlicher, dass ein Mann die erreicht als eine Frau.
Immer noch so.
Immer noch so. Das ist eine frische Statistik. Und irgendwie habe ich das alles bemerkt, dass ich viel Unsicherheit überlebe. Mhm. Mit Männern wird man immer Kampf, Strategie gegen die Abteilung. Und als Frau, und da habe ich wirklich die Werte mehr, Verbundenheit, Vertrauen, Miteinander. Ich muss zugeben, ich bin ein eineiiger Zwilling. Ich bin nie alleine und nie im Kampf und nie gegeneinander durch die Welt gelaufen. Also ich habe sehr symbiotische Beziehungen gelebt. Und dann merkt man so auch als Führungskraft, oha, hier wird alles kritisiert und es ist ein Gegeneinander, nicht unbedingt ein Miteinander. Und von Frauen wird mir sogar bei meiner Ernennung auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, willst du dir das wirklich antun? Mhm. Das sind dann natürlich so Sprüche, wo du denkst, ein männlicher, auch ein Teamleiter, der mit mir ernannt wurde, den hat man immer auf die Schulter geklopft und gesagt, toll und Glückwunsch und jetzt hast du was erreicht. Das war so für ein männliches Status was anderes als für eine Frau. Mhm. Weil für mich klang das immer so, ab jetzt wird es für mich noch belastender und noch schwieriger.
Gerade auf dem Weg her, Michael, wir nehmen ab und zu mal Folgen getrennt auf, wir hängen ja nicht den ganzen Tag zusammen rum, auch wenn man das annehmen mag. Aber Michael hat eine Folge in New York aufgenommen mit Jessica Orkin, SY Partners, auch eine Beratung. Und da war ich also wirklich erstaunt, welche Situation sie beschrieben hat. Die haben teilweise Situationen in Meetings, wo sie sagt, habe ich nicht das richtige Gefühl bei. Zahlen, alles stimmt. Und sie sagt, ich habe nicht das richtige Gefühl bei. Und die haben sich eine Kultur erarbeitet und es war sehr glaubwürdig. Mhm. Weil du auf die Firma ja vorher schon mal getroffen hast, wo die dann das respektieren. Also sie hat sich das erarbeitet, das zu sagen. Könntest du dir das vorstellen, dass es heute in deutschen Konzernwelten wirklich so sagt, ich habe da kein gutes Gefühl bei?
Doch, also heute ja. Also ist mein Erlebtes in vielen Konzernen, wo natürlich jetzt viele Kampagnen gestartet werden schon. Also sag mal, es gibt ja seit 2015, spricht man ja von diesem digitalen Zeitalter. Und irgendwo haben in den letzten Jahren die Konzerne auch bemerkt, wir leben jetzt mit, und das haben wir auch gut ausgearbeitet, wir leben jetzt mit 5 Generationen unter einem Dach. Also jetzt Generation XYZ, dann die Babyboomers, dann die Traditionalisten. Ich glaube, da kann man sich streiten, wer wo anfängt oder wer was denkt. Und die Konzerne haben das schon sehr erkannt, dass die Mitarbeiter unterschiedlich geführt werden wollen. Und das ist auch so ein bisschen mein Credo oder mein Sinn. Wie kriegt man in Teams mit agilen Arbeitsmethoden, wie können wir uns alle besser zusammenschließen, um ideale Lösungen zu erarbeiten? Denn wenn ich auch als Beraterin oder früher mit Geschäftsführern oder Führungskräften spreche, die sind schon verzweifelt und sagen, Frau Drews, eine Linie geht nicht mehr. Ich lebe in einer komplexen Welt, die ist so unterschiedlich. Der Jens hat es vorhin angesprochen, diese VUCA-Welt, wo es ja um Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität oder auch Mehrdeutigkeit geht. Es ist so komplex, dass keine Führungskraft mehr seinen eigenen Stiefel durchziehen kann und sagt, das klappt für alle, für immer und für 10 Jahre. Mhm. Und das ist halt so etwas, was schwierig ist und wo man sich einfach neue Lösungen einfallen lassen muss. Und da kann man das auch sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, würde ich mir heute trauen und machen.
Wir haben heute Morgen Barack Obama live gesehen, der in der Stadt ist oder war bei der Bits and Pretzels. Und einer seiner Eingangssätze, den ich mir auch sofort aufgeschrieben habe, Diversity is the engine for excellence.
Mhm. Ja. Mhm.
Was meint er damit? Und wie könnt ihr das bestätigen aus eurer Arbeit?
Erzähl mal, das ist eher dein Thema.
Ja. Also Diversity, ja, also es ist natürlich, also es ist schwierig, das jetzt zu erklären. Es gibt natürlich immer jemand, wenn man sagt, so in Teams zu arbeiten, Team, ihr kennt die Abkürzung, toll, ein anderer macht's. Das ist immer so. Kommt mir ständig entgegen. Und es gibt sogar auch, das ist auch sogar bestätigt, dass so richtige High-Performer sogar in Teams so ein bisschen ausgebremst werden oder sich ausgebremst fühlen. Auch darüber kann man diskutieren. Aber es ist einfach Fakt, dass durch diese Komplexität und durch dieses Wirrwarr, was jetzt die beste Lösung ist, ist das Thema Diversity, Mann, Frau, alt, jung, sämtliche ethischen Hintergrund, moralisch, wir können alles in einen Topf werfen. Es kommt einfach die beste Lösung raus. Und es ist auch so. Ich arbeite sehr viel mit agilen Arbeitsmethoden, wo es genau darum geht, wo man ja so ein sogenanntes Development-Team auch zusammensetzt. Und da gibt es mal so einen schönen Spruch, der Kunde oder wer auch immer das Endprodukt oder die Endlösung nutzen muss, bekommt das, was er braucht und nicht das, was er spezifiziert hat. Wir können uns heute alle den Stress nehmen, dass wir vorher schon wissen, was dabei rauskommen muss. Und dann ist nämlich die Diversity in Teams, dass ein Team zu einer Problemstellung das Beste entwickelt. Das ist heutzutage wirklich der Kracher und man braucht sich vorher gar keine Gedanken machen. Das haben wir früher gemacht. Was haben wir, wie viele Lastenhefte und Pflichtenhefte haben wir geschrieben? Und eine gute Führungskraft musste eigentlich vorher schon wissen, wo er hin will. Ich entlaste unsere Kunden immer damit, indem ich sage, ganz ehrlich, sie müssen gar nichts wissen. Sie müssen überhaupt nicht wissen, was hier hinten rauskommt und sie müssen es auch nicht vorgeben und sie brauchen jetzt auch keine schlaflosen Nächte mehr haben. Das entspannt viele, weil jeder so krampfhaft dabei ist, Ziele vorzugeben, aber die also es gibt ja wirklich gute Statistiken, die sagen, jeder Plan, jedes Ziel, das ihr setzt, ist 20 Minuten alt und dann kannst du wieder in die Tonne knicken, weil wieder so viele unterschiedliche Einflüsse drauf einwirken. Und daher Teams, Diversity, absoluter Erfolgsfaktor. Mhm.
Da fällt mir diese Studie von Google ein, die mich beeindruckt hat, weil man versucht hat, welche Teams arbeiten am besten. Also 40% Frauen oder so, alle haben das gleiche Hobby, verschiedene Nationalitäten, jung, alt. Und hat nicht wirklich korreliert mit der Effektivität von Gruppen. Und die haben herausgefunden, dass die psychologische Sicherheit, kennst du die Studie?
Ich ja, dass die, vergleichbar, ich erzähle ich gleich.
Dass, dass die das Wichtigste, das fällt mir ein, für Diversity. Weil wenn du jetzt verschiedene Wahrheiten im Kopf hast, verschiedene Konditionierungen durch verschiedene Kulturen und so weiter, dann ist das ja toll. Aber wenn du keine psychologische Sicherheit hast, dann wagst du deine Unterschiedlichkeit nicht zu äußern. Und diese psychologische Sicherheit, die hat den Leuten garantiert, dass sie nicht ausgelacht werden, nicht kritisiert werden, dass sie ernst genommen werden, dass sie auch zum Chef sagen, Chef, ich sehe das ganz anders. Also ich habe da folgende Idee und dass jeder ernst genommen wird. Und man hat sogar herausgefunden, obwohl man das nicht vorher abgemacht hat, dass sogar der Redneranteil, der Sprechanteil ungefähr von den Gruppenmitgliedern gleich lang war. Also das hieß, dass sie sich respektiert haben. Mhm. Und das ist die psychologische Sicherheit. Und das sehe ich eben doch noch häufig, das wirst du bestätigen, dass es immer noch Gruppen gibt, wo der Chef im 80% redet oder predigt. Und die Leute nicht wagen,
ihn zu unterbrechen.
Zu unterbrechen.
Oder zu widersprechen.
Widersprechen und auch mal was Verrücktes zu sagen. Ja, weil das ist ja heute so wichtig, verrückt zu sein, ja, um neue Dinge zu finden. Und das passt sehr gut zu dieser Diversity. Und das ist dann wieder mein Thema, wenn aber einer verstimmt ist, wenn ein Chef verstimmt ist oder in der Abteilung, ja, eine angespannte Atmosphäre ist, wie soll da psychologische Sicherheit kommen? Dann ist ja nur jeder gegen jeden und jeder hat Angst, beurteilt zu werden. Und da geht der deutschen Wirtschaft ungemein viel an Kreativität verloren, weil die Leute Angst haben vor Beziehungsstörungen.
Ja, wir haben einen Gast gehabt, eine Frau, die an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Design arbeitet, bei Dropbox, amerikanische, auch gerade börsennotiertes Unternehmen. Und die haben auch Teams untersucht und die haben sich eine Bandbreite von Teams angeguckt, Softwareentwickler, Teams, die Hollywood-Musical, Broadway-Musical entwickeln, Mediziner-Teams und haben auch genau das festgestellt, dass eben psychologische Sicherheit, Vertrauen im Team der Erfolgsfaktor 1 ist. Ja, das passt ja auch zu allen Studien, warum Menschen glücklich und gesund bleiben, wenn Beziehung gelingt. Bleibst du im Durchschnitt länger gesund und glücklich. Ja. Und von daher ist das nicht so überraschend, dass das auch eben für Teams zutrifft. Du musst mir noch mal, du hast am Anfang, ich konnte mir das Wort nicht merken.
Gehobene Gestimmtheit.
Was, wie, ich jetzt 54, ich habe ein paar Sachen, die gut laufen, ein paar Sachen laufen gerade richtig doof. Wie komme ich in die gehobene Gestimmtheit?
Ich habe es nicht vorher erzählt, weil dieses Wort, das war was
bei uns wirklich
in Hamburg, in dem Forum, in dem Kreis die ganze Zeit.
Ja, und das ist auch bewusst von mir gewählt, ist etwas schwierig auszusprechen.
Merkfähig, aber dann, wenn du es einmal hast, merkfähig. Ne? Merkwürdig und merkfähig.
War in Zürich und hat sich dann also auch die Chefin bedankt, Herr Korsen, sehr interessant, da ihre gehobene, das war ganz schwierig, auf Schwiegen natürlich so, gehobene Gestimmtheit. Ja? Ich bin darauf gekommen, weil ich ja als klassischer Verhaltenstherapeut ja auf Ziele berate. Also ich frage auch manchmal zum Bedauern meiner Klienten früher, wie ich noch Verhaltenstherapeut in eigener Praxis war, sage ich ja nicht, wie geht's Ihnen, ja, sondern es ist wirklich ganz bewusst, der erste Satz ist, wo wollen Sie hin? Und dann sagen die Leute, ja, entschuldigen Sie bitte, also mir geht's schlecht und so. Und ich sage, nein,
das will ich nicht wissen.
Wo wollen Sie denn hin? Sagen Sie, ja, Sie müssen doch mal wissen, wie es mir geht. Und dann sage ich, haben Sie es anderen Leuten schon erzählt? Ja, schon ganz vielen, auch schon drei Therapeuten und so. Und dann sage ich, wenn das andere schon wissen, ich brauche es nicht zu wissen. Das sagt Thorsten, entschuldigen Sie bitte. Dann sage ich, nein, erstens brauche ich nicht zu wissen, wie es Sie geht, weil es geht uns, wie geht es dich? Ja, also, ich will einfach wissen, wo wollen Sie hin? Und die zweite Frage ist, warum sind Sie nicht dort? Ja, und das ist natürlich, ich komme ja aus dem Sport. Mhm. Ich habe ja auch Fußball. Fußballer beraten, erste Bundesliga. Mhm. Und bin auch Fußballfan, ja. Mhm. Und die hätte es auch nicht interessiert, wenn ich gesagt hätte, ja, also du bist doch nicht so stabil und wer hat dich denn zu früh abgestillt und so. Ja, das hätte die auch nicht interessiert. Wer hat dich zu wenig gebadet? Also die Verhaltenstherapie ist eben schon zielorientiert. Und was hindert dich daran? Ja. Und das ist ja interessant. Also einige sagen, es hindert mich sehr viel draußen. Kann sein, aber ganz, ganz viel hindert dich drinnen. Und jetzt kommt es. Das, was sich am meisten hindert und was der deutschen Wirtschaft Milliarden kostet, ist die Verstimmtheit der Allgemeinheit. Der Deutsche an sich, ich will jetzt nicht jeden nennen, aber der Deutsche an sich ist verstimmt. Ja, der meckert, der klagt, German Angst und so. Ja. Ja, machen sich ja schon andere Leute lustig über uns. Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das nicht mehr. Ich lasse mich da auch nicht aufs Glatteis führen, dass ich den Leuten immer Tools gebe und Übungen und so. Dann können die auch Kommunikationstraining machen und Schulz tun und mach keine Du-Aussagen. Entwerte Leute nicht, mach ich Aussagen. Jawohl, interessant, wird aufgeschrieben. Und in dem Augenblick, wo sie im Überlebensmodus ist, wo irgendwas nicht so ist, wie sie das vorgestellt haben, fallen sie zurück in die alte Nummer und dann ist Krieg, dann kommt der K-Modus. Kämpfen, das sagt man ja auch in der Schweiz, sagt man, diese drei Ks, kommandieren, korrigieren, kontrollieren. Ja, und all das, was sie vorher gemerkt haben an Wertschätzung, ja, und den anderen sehen, ich sehe dich, ja, das klingt ja wunderbar. Aber in dem Augenblick, wo ich in den Überlebensmodus komme, und das ist heute der Fall, KI und all das VUCA-Welt, das Vegetative ist in Aufruhr. Und wenn das Vegetative in Aufruhr ist, wenn wir Angst haben, dann sind wir gegen alles, gegen Neues. Und dann sind wir auch gegen die Menschen. Ich merke das bei mir das selber auch im Straßenverkehr. Wenn ich viele Idioten sehe, dann weiß ich, bin nicht gut drauf. Und wenn ich Leute so reinlasse und bitte ja nach dir, dann denke ich, oh ja, Liebe im Straßenverkehr. Ja. Und deshalb coache ich jetzt sehr beseelt nur noch auf gehobene Gestimmtheit und nicht mehr inhaltlich. Ja, ich lasse dann bei meinen Vorträgen, sage ich dann zu den Leuten, damit ihr spürt, was ich meine. Und dann sage ich, geht doch mal so runter, so die Kinderhaltung. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Macht mal Seufzeratmung. Ne? So, nein, ja, auch das gäbe es doch nicht. Das ist aber gemein, schon wieder ein neues Gesetz. Ja, und ja, Mann, und sage ich, jetzt geht mal hoch. Erwachsenhaltung, Samurai-Haltung, Hände zusammen, Kinn raus, Brust raus. Und jetzt denkt mal, ich bin ein armes Schwein. Ja, und dann merken die Leute plötzlich, was ich mache. Du kannst in dieser Haltung, kannst du...
Nicht jammern.
Nicht jammern. Hm. Ja, und das ist fantastisch. Und ich habe hier so ein Armband. Habe ich das bei euch damals schon gehabt?
Ja, ja.
Ich benutze es jetzt für eine andere Sache, aber früher, immer wenn ich gegen das Leben bin, also blöder Stau, zupfig. Was ist denn das für ein Dampfplauderer? Zupfen, Entwertung und wenn ich gegen mich bin, ich armes Schwein. Ja? Also immer, wenn ich gegen das Leben bin, dann zupfe ich und ich bin ganz überzeugt davon, dass nicht der brave Wille zu einer Veränderung führt, sondern die Bewusstheit, dass ich mir schade. Und man weiß, dass jedes Dagegensein Stresshormone produziert und es kann zu einer Leitsucht führen, zu einer Klagesucht, einer körperlichen Leitsucht, weil die Körperzellen sich langsam an die Stresshormone gewöhnen. Also das ist gehobene Gestimmtheit. Das ist nicht ganz so hoch wie Verliebtheit. Ja. Aber wenn ich es schaffe, mich zu entscheiden, und ich bin der Meinung, dass Liebe eine Entscheidung ist, dass ich mich entscheide, das Leben zu lieben, mit dem stirb und werde, das ist fantastisch, wenn ich das liebe und dann auch noch sage, ich liebe mich, das heißt nicht, dass mein Verhalten immer günstig ist, dann kann ich den Herausforderungen, die jetzt anstehen, wirklich in einer guten Haltung und mit einer großen Chance begegnen. Also ich hoffe, dass es jetzt
super
passt.
Ja, ist großartig.
Wir sitzen ja auch alle gerade am Tisch. Ja. Wir sind uns alle gerade aufgerichtet. So
und das ist tatsächlich, was du gerade noch in einem Wort noch gesagt hast, dass dein Verhalten günstig ist. Das ist ein Wort, das benutzt du auch sehr häufig.
Ja, das ist mein USP sozusagen. Ja. Ja, sind Sie der immer günstig sagt?
Ja, günstig.
Ich habe mich mal an der Quantenphysik orientiert, dass alles Energie ist. Ja, wir sind alle miteinander verbunden, ist das nicht herrlich? Und Energie, etwas poetisch ausgedrückt, sage ich, jeder ist ein strahlender Stern.
Ja.
Ja. und er verhält sich ungünstig.
Ungünstig, genau.
Und das ungünstig habe ich aus der Schweiz rüber. Und wenn ich dann mal im Norden bin, dann freuen die sich immer schon, ja, dass es ungünstig ist. Ja. Und ich habe bei einer kleinen Firma das so eingeführt und es ist wirklich komisch. Die sagen nicht mehr Problem. Problem ist ja ungünstig für meine Erwartung und Krise ist lange Zeit ungünstig für meine Erwartung. Also es gibt die Worte nicht. Und die haben das wirklich in ihrer Firma durchgezogen, dass die nur noch günstig, ungünstig sagen, aber die lachen dabei. Mhm. Und das ist toll, ja, das ist gut, dass sie dann in eine Schwingung kommen, wo sie kreativ sein können.
Ich habe, vielleicht gehen wir nochmal, du hast ja nun auch viele Jahre jetzt Generationen von Menschen und auch Managern beobachtet, was ist auch den Vergleich im Zeitablauf. Meine Frau hat mich neulich mal auf eine Sendung in NDR aufmerksam gemacht, wo ein, ich glaube auch ein Psychologe gesagt hat, dass wir eigentlich in einer Zeit leben, wo wir eine Stressbelastung haben, die so hoch ist, wie sie in Kriegen war. Dass wir uns durch dieses ständig, na, also jede Mail, die aufpoppt, ist ein Problem. Ja. Jeder Kontakt ist, wir sind unter Dauerbeschuss.
Ja.
Und diesem Stress sind unsere Vorväter und Mütter, ja, im Krieg ausgesetzt gewesen. Mhm. Und die Empfehlung, die dieser Psychologe eben hatte, ist, wir müssen uns ganz, ganz häufig 3 Stunden in den Wald setzen, ja, und nichts machen und einfach, ja, nur sitzen und gucken, um das auch wieder ausgleichen zu können. Das, ja, geht, funktioniert, ja, aber wenn wir immer on bleiben, geht das nicht. Hast du das auch beobachtet, dass diese äußeren, na, ihr habt es jetzt mit Luca zusammengefasst.
Erzähl du das mal, weil du hast ja jeden Tag mit diesen Leuten zu tun, dass du zum Reden kommst.
Also, ja, ich denke, du kannst
es
auch bestätigen.
Du hast ja vorher gesagt, dass du, ja, zu lange redest. Du redest überhaupt nicht zu lange. Du machst, nee, ganz präzise, coole, klare, ja, Sätze. Alles gut.
Na gut, okay.
Genauso weiter. Ja.
Also ich kann es mal kurz bestätigen, aber ja, also
die
Belastung ist natürlich groß. Also die auch gerade in meinen Coachings wirklich die Vereinbarkeit von Beruf, Familie, alles in einen Hut zu bekommen. Und wie du gerade gesagt hast, wer hat denn jetzt 3 Stunden am Tag Zeit, sich in den Wald zu setzen?
Ja, einmal in der Woche reicht.
Ach, einmal in der Woche, ah, sehr gut. Immerhin. Ach,
never.
Wahnsinn.
Ja, ich nicht.
Nee, glaube ich
was
auch nicht.
Was würdest du sagen?
Wie oft? Eine Stunde am Tag.
10 Minuten. Der Verhaltenstherapeut fängt mit kleinen Schritten an, macht eine Baseline.
Okay.
Und der ist 10 Jahre nie 10 Minuten im Wald gewesen oder geschweige denn irgendwo mal im Park gesessen. Mhm. Jetzt fängt man mit 10 Minuten an. Mhm. 15 Minuten, 20 Minuten. Ich habe gerade einen Deal gemacht, das nennt die Japaner Waldbaden.
Mhm.
Dass, wenn er geht, wo dann jetzt 2 Stunden im Monat, einmal 2 bis 3 Stunden Handy ausschalten im Wald. Und es hilft ihm sehr, zu sich zu kommen, also die Mitte wieder zu finden.
Mhm.
Seine Frau hat Angst, in den Wald zu gehen. Ja? Und da habe ich einen Kompromiss gemacht. Sie setzt sich einmal in der Woche 15 Minuten in die Kirche.
Auch schön.
Ist gar nicht sehr religiös, aber das ist sehr schön. Beim Einkaufen hier irgendwo geht sie in die Kirche, setzt sich 15 Minuten in die Stille. Und sie sagt, dadurch kann sie mit den Kindern wieder besser. Weil es gibt ja so die Theorie, dass häufig Mama und Kind eine Symbiose sind und dass das Kind nicht mehr keine Guidance mehr hat. Also, weil wer bin ich? Bin ich meine Mama? Meine Mama schreit, ich schrei. Wenn meine Mama traurig ist, weine ich. Und dieses wieder in den Wald gehen oder in die Kirche sich setzen und mal wieder zu sich kommen, hat man festgestellt, dass das Kind das spürt und dass die Mutter wieder klarer sich abgrenzen kann und auch wieder weiß, was will sie eigentlich. Und da muss man dann gar nicht so viel Erziehungsmethoden haben. Allein wenn die Mutter bei sich ist, spürt es das Kind. Also das ist natürlich ganz toll. Also die, die das jetzt hören, sollten das ganz ernst nehmen. Wir brauchen wirklich ein Gegengewicht. Yin und Yang. Ne? Wir sind hier sehr stark im Yang, also im männlichen Prinzip des Tuns und Zerstörens. Ja? Und wenn wir da nicht mal in die Yin-Seite kommen, also in das Anima, in das weibliche Prinzip von Stille oder mal was erhalten, dann sind wir überfordert und wir werden wirklich irgendwann krank. Ja, es ist eine moralische Verpflichtung, sich in die Stille zu begeben. Ja, und das kann man managementmäßig machen. Ja? Dass man sich einfach in seinen Geschäftskalender schreibt, Freitag, 16 Uhr, 2 Stunden, alleine, Handy aus, also nur Notruf, falls ich mir ein Bein breche. Das ist schon toll, 2 Stunden ohne Handy. Und dann mal durch den Wald gehen, sich hinsetzen und den Vöglein zuzuhören. Also das ist ja heute bekannt, ne, das Achtsamkeitstraining. Das heißt, komm in die Gegenwart, damit du nicht immer in der Vergangenheit
oder in der Zukunft bist.
Oder in der Zukunft bist, ne?
Ich bin ergänzend die Praxis in der. Also ja, also das Schlimme ist auch bei unseren Kunden oder auch wie ich es erlebt habe. Die Praxis ist so schlimm geworden. Du hast gerade gesagt, mal eben den Kalender freimachen. Mhm. In den Organisationen ist es so, dass die meisten Mitarbeiter schon 3 Termine gleichzeitig haben und sich 5 Minuten vorher entschließen, welche 2 sage ich ab. Das heißt, keiner hat ja mehr die Berechnung, wer kommt nicht, wie können wir überhaupt Termine oder Meetings durchhalten, und dann bricht ja nochmal vollends Chaos aus. Und der Grund, wissen ja alle, für Burnout ist ja nicht zu viel arbeiten, sondern zu viel Konflikte und sinnloses Arbeiten. Und wir haben eigentlich Dauerkonflikte, und das spüre ich auch in den Organisationen, die können die einfach nicht lösen. Und wenn wir da nochmal auf Diversity und Teams zurückkommen, sich dann zu treffen, gemeinsam zu arbeiten, nicht mehr nach irgendwelchen anderen verrückten Statusregeln oder früheren Regeln, wie man zu arbeiten hat, zusammenzukommen, gemeinsam Lösungen, sich die Zeit zu nehmen und innerhalb dieser Teams oder auch wo unser Thema ja ist, dass wir die Kompetenzen von Mann und Frau wirklich zusammenbringen und dass es ein Miteinander wird, das ist natürlich auch erholsamer und stressfreier, weil man sich hier und jetzt begegnet und merkt, ups, wie komplex ist denn das Problem jetzt eigentlich gerade? Und ja, wir brauchen auch eine Zeit, um da was Gutes zu erreichen, aber wir machen es gemeinsam. Jeder hetzt aber heute nur von Termin zu Termin und versucht, so seine Konflikte im Griff zu haben. Und das ist aber natürlich ein Dauerbrenner für die Krankheit, weil nur Konflikte zu managen, das ist schon hart.
Mhm. Als wir reingekommen sind, hatte ich hier an der Wand ein Chart, wo ihr das Thema Mann, Frau dran hattet. Glaubt ihr, wir müssen es den Menschen beibringen, was sie am anderen Geschlecht zu schätzen haben und wie sie mit dem arbeiten müssen? Ist das euer Ansatz?
Ich würde sagen, beibringen ist etwas pädagogisch, aber die Notwendigkeit, das ist ein schönes Wort, um die Not zu wenden. Ich glaube, die Männer, wenn die Männer spüren, dass sie ihre Ziele, die sie sich gesetzt haben, bis zur Karriere besser erreichen, wenn sie das Anima-Prinzip, also Anima steht für das Frau-Prinzip, Animus für das männliche Prinzip. Ich finde das besser, wenn man nicht sagt, typisch Frau, typisch Mann, weil es gibt ein paar Frauen, die sind eher männlich. Ja? Dann würde man sagen, die hat eher ein Animus-Thema. Und wenn man wirklich mal spürt, dass es nicht darum geht, jetzt aus irgendwelchen Gerechtigkeitsgründen und Quote und, mein Gott, ja, die Frauen, jetzt wollen die mal nach oben.
Das ist furchtbar. Ich will so ergänzen, als ich Führungskraft wurde, hat man mich gefragt so oft, das ist bis jetzt nur wegen der Quote geworden, ne? Und mein Unternehmen hatte keine Frauenquote und Deutschland hat auch keine gesetzliche Frauenquote.
Das hast du gehört, Kollegen?
Ja, furchtbar. Ich muss mich
natürlich nur von Männern,
ja,
oder?
Nee, beides auch von Frauen? Sogar. Ja, auch von Frauen. Mhm. Die Frauen sind übrigens untereinander auch ganz schlimm. Aber das, irgendwie war das eine Diskussion, wo ich dachte, da wir keine haben, wieso muss ich denn jetzt darüber sprechen? Kann es auch sein, dass ich über meine Kompetenz Führungskraft geworden bin. Das sind schon doofe Diskussionen, die wir da haben.
Wir haben einen originellen Ansatz, dass wir uns befreien aus dieser Idee, des für die Frauen zu kämpfen oder jetzt mal den Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das ist mir zu pädagogisch, das ist nicht so prickelnd. Ich finde es viel prickelnder, wenn Männer und Frauen spüren, dass sie ihre verschiedenen Veranlagungen, ja, das ist nicht nur die Gesellschaft, ihre biologische Veranlagung, das Anima-Prinzip hat eher was mit erhaltend und pflegend und gerade die neuen Werte, Verbundenheit, Vertrauen und so, nicht? Und das Männliche ist eher doch noch das Zerstörerische und so. Ja, und wenn man jetzt nicht sagt, ja, ihr müsst jetzt mal eine Frau da reinnehmen,
weil ja, man ist wirklich.
Am Anfang hat man noch, ja, da haben wir uns auch häufig getroffen. Wir haben uns immer verbessert, weil am Anfang hatten wir noch die Idee, na ja, dann müssen wir einfach mal so Männer und Frauen im Seminar zusammenholen und dann sollen die doch mal sagen, da sage ich, ja, welcher Mann kommt denn
da? Was hat der denn davon?
Welcher Mann kommt? Nicht? Und dann sagt sie, ja, die müssen dort immer hingeschickt werden. Dann sage ich, der Mann muss kommen, weil er Profit hat. Was ist mein Profit von der? Das weiß ich doch als Verhaltenstherapeut, Vermeidung von Unlust, Maximierung von Lust sind eure Steuerungsmechanismen. Ja, da kommen wir nicht drüber rum. Und was hat der Mann davon, wenn er da jetzt sitzt? Was bringt mich das sozusagen? Wenn er jetzt aber spürt, dass die Frauen eine andere Art zu fühlen haben und auch zu sprechen und zu sehen, den Frauen gelingt es eher, das, was heute so wichtig ist, ich sehe dich, 62% der deutschen Angestellten sind emotional nicht engagiert. Und zwar, weil sie meistens verletzt worden sind, übergangen worden sind, blöd angeredet worden sind, Stecker rausgezogen haben, okay, ich mache Dienst nach Vorschrift. Ja? Und wenn man das schaffen könnte, was auch übrigens interessant ist, dass die Firmen ja immer mehr, merkst du ja auch, in den neuen Strategien, Kundenbindung, der Kunde ist wichtig, emotionale Kundenbindung, wurde schon vor 10 Jahren gesagt und jetzt wird das wirklich ernst genommen. Das ist aber alles die Komponente von Anima. Mhm. Ja, ich sehe dich, ich spüre dich, ich nehme dich ernst. Auch wenn vielleicht das etwas übertrieben ist, wenn man sagt, die Frau ist ein bisschen mütterlicher, aber mütterlich ist ja nur verständnisvoll.
Es ist ganz faszinierend. In meiner Branche, aus der ich ursprünglich komme, in der Werbung, habe ich das sehr früh festgestellt in Amerika, dass alle die Top-Neugeschäftspositionen in den großen Agenturketten, das waren fast immer Frauen. Die haben eben schon damals, als es noch kein Salesforce gab, haben die einfach gewusst, ihr Kunde sowieso hat eine 23-jährige Tochter, die gerade in Harvard ihren Bachelor macht, ja, und ruft den Kunden an und sagt, Mensch, ich habe gehört, deine Tochter ist sie fertig. Und einfach menschliches Interesse, und die wurden dann Rainmaker genannt, weil die im Prinzip die neuen großen Kunden.
Und das ist der große Unterschied. Ein Mann kann das im Rollenspiel lernen. Auch wenn es jetzt etwas poetisch klingt, aber es kommt nicht von Herzen. Hm. Ja, es kommt vom Kopf. Ich muss jetzt mal fragen, Herr Korsen, was war nochmal aktives Zuhören? Ja, erstmal zusammenfassen und so. Das ist eine Technik. Das habe ich bei den Vertrieblern immer gesehen. Nicht? Das war eine Technik. Mhm. Aber Frauen haben mehr Begabung, mitzufühlen. Ja. Ja, und dann merkt der andere, das ist jetzt nicht eine Verkaufstechnik, sondern der interessiert sich wirklich. Und der bringt vielleicht auch mal ein bisschen was mit für ihre Tochter. Ich habe da gerade ein Buch gesehen, das würde sie interessieren. Und danach sehnen sich die Kunden. Die möchten gesehen werden. Die Mitarbeiter möchten gesehen werden. Und das ist eher eine weibliche Komponente. Verbundenheit und Vertrauen.
Aber ich möchte jetzt mal auf die harten, du hast jetzt eine harte Zahl genannt, 62% haben eigentlich innerlich gekündigt. Ich habe auf einer Tagung Anfang des Jahres Emotion Women's Day, also eine neue Konferenz, 800 Frauen aus der ganzen Welt, ganz tolle Speakerinnen. Da habe ich Zahlen gehört, habe ich mich geschämt und bin umgefallen. Da wurde erzählt von einer Studie, wo man Menschen befragt hat, die auf einer Konferenz sind. Und eine Konferenz, wo 10% Frauenanteil auf der Bühne war, 90% Männer, wurde gefragt, unter anderem, wie ist das Verhältnis Mann und Frau auf der Bühne? Ausgeglichen, ist angemessen. Und zwar Männer und Frauen haben das so gesehen. Bei einer Konferenz, wo 30% Frauen auf der Bühne waren und 70% Männer, haben eine Mehrzahl der Leute angegeben, aggressively overdominated by women. Und zwar Männer und Frauen.
Aggressively.
Ja. Also es gibt scheinbar, haben wir uns über die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte Eindrücke, Dinge eingeprägt, die dazu führen, dass solche Zahlen da kommen. Ich habe mit einer Partnerin einer großen Unternehmensberatung gesprochen, die mir erzählt hat, wie als sie ein Kind gekriegt hat, dann irgendwie ein Partner, du hast mit der Partnerwahl jetzt Seniorpartner, das lassen wir dann nochmal. Ne? Du bist ja jetzt Mutter und es ist ja auch viel besser, wenn du dich erstmal um deine Kinder kümmerst. Also nicht irgendwie gefragt, wie ist das toll und wie willst du das machen und so, wie lange willst du Pause? Also nein, also und diese Geschichte, ich kann noch 10 solche Geschichten erzählen. Und,
ich sag dir, die Notwendigkeit wird kommen, dass die Männer spüren, dass sie es alleine nicht schaffen. Dass sie nur mit. Ich sage ja auch, die KI, also die künstliche Intelligenz, ist männlich. Mhm. Klar, Algorithmen sind männlich, das ist rational, das ist ja keine Emotion. Und wir brauchen aber zur KI, brauchen wir auch das Gegengewicht, immer noch Emotion.
Wir haben mit dem härtesten KI-Professor Deutschlands gesprochen, der so gesagt, im Zweifel bin ich auf der Seite der Maschinen und ich helfe den Maschinen besser zu werden. Ja. Der hat gesagt, also Männer haben häufig Inselbegabung. Männer sind viel leichter durch KI ersetzbar als Frauen. Also die Frauen können noch ein paar Jahre länger.
Ja. Warum? Weil das noch nicht so schnell zu programmieren ist. Die Emotionen, die Empathie und das.
Und er hat 2 Töchter und sagte eben, er ist sehr dankbar dafür, dass die bessere Sozialfähigkeiten haben als er selber.
Ja. Das ist genau unsere These. Die Notwendigkeit wird irgendwann kommen, dass man bereit ist, Frauen zu fördern, weil ich mich damit fördere. Das ist dann die Idee zu haben, die größer als mein Ego ist, dass ich die Frau fördere, weil ich ihre Kompetenz brauche. Ist ja interessant, dass die SPD ja schon die Doppelspitze hat. Ob die nicht sowieso irgendwas das auch schon gedacht haben oder nur wegen, dass sie nicht so viel arbeiten wollen. Aber wer weiß,
ich glaube, das ist schon genauso gedacht.
Ja, ne? Ja.
Wir hatten das vorhin noch mal rausgearbeitet. Also wir haben in Zukunft und auch heute schon 4 Werte, die sich also durchgesetzt haben. Das ist also Verbundenheit, Vertrauen, Mut und Sinn. Und dieser 4 Werte wird man aber wieder der Anima-Seite eher zuschreiben. Und wenn Sie mit diesen 4 Werten natürlich den Erfolg
Mut vielleicht nicht
können,
so wissen, ob das ein bisschen mehr
ja, das stimmt, Mut tatsächlich ist eine Anima-Seite. Aber wenn das die Werte der Zukunft und der heutigen Zeit sind, dann sind das aber auch das Thema weibliche und männliche Kompetenzen zusammen. Zu bringen.
Denn sag doch mal Verbundenheit.
Mut, Sinn, Verbundenheit und Vertrauen.
Wo sind die ermittelt oder erarbeitet worden?
Das hat irgendwann eine Gruppe herausgefunden, dass die alten Werte waren eher so Shareholder Value und so. Und das hat irgendwie einer mal, glaube ich, oder eine Gruppe herausgefunden, dass das wohl die Werte sind, die in der heutigen Zeit uns weiterbringen, und das wird jetzt überall zitiert.
Ich würde mal sogar herausfordern, ob Mut wirklich ein Animuswert ist oder ob eigentlich eher die Angst der Animuswert ist und dann vermeintlich etwas getan wird, was mutig aussieht, aber
wahrscheinlich eher... Das ist immer mein Reden, dass ich sage, Frauen sind an sich mutiger, weil sie ängstlicher sind. Und ich bin
fahrlässig. Das zugeben. Und das zugeben.
Ja. Und ich, wenn ich mit dem Katamaran bei ablandigem Wind, bei Windstärke 4, rausgehe, bin ich nicht mutig, dann bin ich blöd und fahrlässig.
Mhm. Ja. Ja, ich glaube auch, also ich würde auch nicht sagen, dass das Mut unbedingt ein männlicher Wert ist. Ich mache das immer fest an unseren Anfragen für Podcast-Gäste. Wir kriegen, wenn überhaupt, einen Korb von Frauen. Weil Frauen, mein Eindruck, sich realistischer einschätzen und sagen, kann ich wirklich was zu dem Thema New Work beitragen, ja oder nein? Und Männer sagen, ich kann überall was dazu sagen. Ne? Ich weiß es von mir selber. Ich habe Phasen gehabt, wenn ich angefragt wurde für Vorträge, das Thema war mir egal. Ich habe zu dem Thema einen Vortrag gehalten. Mache ich zum Glück nicht mehr. Ne? Ich sage, nee, ich muss eigentlich etwas finden, wo ich eine tiefe Verbindung führe und diesen Vortrag auch vielleicht 20, 30 Mal halten, damit auch besser wird oder irgendwann auch mal gut ist. So. Und das ist aber eigentlich eher weiblich, und männlich ist eher, ich kann das alles und gib's mir. Und ich habe eine neue Firma gegründet im Bereich Sport, wo es ist also eine Mischung aus Laufen und Fitness, wo du einen Parcours durchlaufen musst. Du musst 8x1 Kilometer laufen und dazwischen immer eine ziemlich heavy Fitnessübung machen. Die Finisher-Rate der Frauen ist höher als die der Männer. Auch wieder dasselbe. Da machen eben die Frauen, die überlegen sich vorher, kann ich das, mache ich das. Das ist auch bei Männern ziemlich hoch, aber das ist weiblicher, ist eine gesunde Einschätzung, und das wird dann missinterpretiert mit Vorsicht oder Angst. Und ich erlebe meine Frau, die selber von sich sagt, dass sie ein ängstlicher Typ ist, in extremen Situationen immer als herausragend mutig. Mhm. Also ob das, wenn es mit den Kindern nicht funktioniert hat, wie wir das uns erträumt haben, die Schwierigkeiten, meine Frau hat die Fahne in der Hand gehabt und hat die Lösung gesucht und gefunden. Und ich glaube, dass auch Trümmerfrauen, ne? Also das kenne ich ja nur aus Erzählungen, aber ich glaube, dass auch die Löwin, die sich vorher, also es gibt ja viele Bilder aus dem Tierreich auch, ich glaube auch, dass Mut, ja.
Es gibt auch glaub, mutige Männer, aber ich glaube, das ist noch ein kleiner Unterschied, wenn es ums Überleben geht, ja. Wenn es um wirkliche Tiefe geht, um die Brut zu erhalten oder so, nicht? Dann ist, glaube ich, so, dass die Frauen viel mutiger sind, weil es dann wirklich um was Großes geht. Aber wenn jetzt irgendeiner fragt, trauen sich das zu? Dann sagen eher die Frauen noch, ja, ich weiß nicht, muss mal sehen. Und der Mann sagt, natürlich traue ich mir das zu. Und dann können wir nicht höchstens sagen, er ist einfach fahrlässig. Und
genau, mit einem Katamaran, ablandiger Wind.
Das erlebe ich auch in den Coachings. Also wenn man Frauen coacht und Männer coacht, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Frauen brauchen ewig so, nehme ich jetzt diesen neuen Job an, was darf ich jetzt verlangen, Geld? Und also wenn die 90% der Stellenausschreibung beherrschen, sagen, die kann mich ja nicht bewerben, ich habe ja nicht 100%, die 10% fehlen ja noch. Man guckt drauf, hat 10% der Stellenausschreibungen drin, sagt sie, ach, da packe ich in 6 Monaten, dann habe ich es drauf, ich bewerbe mich. Und da gehen Männer schon auch so in Gesprächen oder auch in Coachings. Und viele Männer lassen sich von mir auch coachen, weil die sagen, ich will das jetzt auch mal von einer Frau, die Ansicht, und die Welt hat sich verändert und irgendwie ist es jetzt so anders. Ich erlebe da immer noch so ein bisschen das Kampf.
Das hätten die ja, genau. Früher nicht gemacht. Nein. Und jetzt wollen sie von dir, weil sie spüren, dass du ihnen etwas...
Die neue Zeit besser beibringen.
Und auch dieses Anima-Prinzip näher bringst.
Also, Herr Dr. Künzel und ich, wir coachen beide, und ein bisschen jünger, ein bisschen älter, Mann, Frau, das ist eine tolle Kombination. Und immer dann, wenn wir unsere Kunden fragen, so, von wem möchten Sie jetzt gecoacht werden, wir sind ganz offen, sind ja nicht beleidigt oder so, steigt das einfach. Immer mehr männliche, ältere Geschäftsführer wollen sich von mir coachen lassen, weil sie einfach diese neue Sicht, auch die weibliche Sicht, weil sie das wissen wollen. Mhm. Und bei denen geht es aber immer noch, wenn ich mit denen spreche, eher um das Thema Stabilität. Status, Geld. Deswegen, die schaffen das schon. Die verlangen und fordern viel. Das ist einfach, das war schon immer so geprägt. Aber wie sie jetzt mit ihren Miteinander, mit dieser Verbundenheit und mit dem Vertrauensprinzip umgehen, das fällt ihnen ganz arg schwer. Und sie müssen sich aber auf die Ebene der Mitarbeiter wieder auch runterlassen und nicht nur per Dekret führen oder per Ansage. Die wissen, da kommt nichts mehr zurück. Die kündigen und sagen, nee, wir wollen, dass das hier anders wird. Wir wollen anders arbeiten. Wir brauchen das nicht, dass da irgendwie jemand Kontrolle über den K-Modus wirklich wild führt. Und das ist schon interessant auch.
Ich kann die immer dann davon überzeugen, dass die gehobene Gestimmtheit nicht so eine Soft-Nummer ist, sondern dass man über die weichen Faktoren heute mehr Umsatz macht. Also nicht nur geistig-seelischen, auch materiellen Umsatz. Und die gehobene Gestimmtheit hat so 5 Vorteile, habe ich mit Bosch-Ingenieuren mal rausgearbeitet. Die haben das richtig toll gemacht. Der erste große Vorteil ist, wenn ich in gehobener Gestimmtheit bin, dass ich viel leichter loslassen kann von meinen Wahrheiten. Der Verstimmte ist hier im Überlebensmodus und hat immer Angst, dass er sterben muss. Und deshalb muss er seine Rechte verteidigen. Wenn ich schon sonst nichts habe, will ich wenigstens Recht haben. Der zweite Vorteil der gehobenen Gestimmtheit ist, dass ich kreativer bin und mutiger bin, weil ich weniger Angst habe vor Kritik. Weil ich mich sowieso entschieden habe, mich zu lieben. Und deshalb macht mir das nichts. Danke, Situation, du bist mein Coach. Mhm. Fehler sind ja meine Coaches. Also bin ich mutiger. Der dritte Vorteil ist, dass ich in Niederlagen, Anführungsstriche, viel schneller wieder aufstehe, weil ich nicht verstimmt bin, weil ich weiß, dass es zum Leben dazugehört. Zum Leben gehört dazu, dass man hinfällt, aufsteht, Krone zurechtrücken sozusagen und weitermachen. Das ist ein Gesetz.
Ich kann nicht verlieren, ich kann nur gewinnen oder lernen.
Ja, also ich kann ja nur lernen. Also das, was ja meine Philosophie ist, ich verzage nicht am Leben, sondern ich wachse und der Sinn meines Lebens ist, jede Situation ist eine Trainingseinheit für mich. Mhm. Und das merke ich ganz klar. Ich nehme dann Haltung an. Mhm. Und auch wenn die U-Bahn nicht kommt oder wenn mir einer irgendwo, dann nehme ich Haltung an und sage, das gehört dazu. Habe ich mich heute Morgen schon auf meinem Stuhlritual, wo ich mich so auf den Stuhl stelle, seit 17 Jahren stelle ich mich jeden Morgen auf den Stuhl. Habt ihr es euch erzählt?
Mhm. Ja. Mir auch nicht. Erzähl es mir heute.
Willst du wissen? Ja, natürlich. Das ist mit Abstand die beste Methode für gehobene Gestimmtheit, dass ich aus der Kinderrolle des ohnmächtig Erleidenden herauskomme in die Erwachsenenrolle. Jeden Morgen nach dem Aufstehen stelle ich mich auf den Stuhl, gerade hin, und dann verbeuge ich mich und sage, Willkommen Tag, ich erwähle dich mit allem, was du bringst. Also I choose it und nicht I take it, das ist der große Unterschied. Und alles, was dann kommt, habe ich als Möglichkeit schon erwählt. Also ich bin mit meinem schönen Auto, das will ich heute noch fahren, bin ich aufs Land zum Seminar und habe ich es eilig gehabt und bin bei Glatteis in den Graben gerutscht, zugegebenermaßen nicht so heftig. Und während ich reingerutscht bin, habe ich wirklich es gedacht, Edge Badge, heute Morgen schon als Möglichkeit erwählt. Und wenn du das ganz tief kapierst, bist du unerschütterlich.
Ja.
Ja, weil wenn das Schicksal schon kommt, bist du schon da. Das kannst du den ganzen Tag machen. Wenn meine Mutter gesagt hat, unverhofft kommt oft. Ne? Es kommt ja ungemein viel. Der Zug kommt nicht und da ist und da. Ja, und dann nehme ich Haltung an, das mache ich wirklich so, also von so und so. Und dann sage ich, das gehört dazu. Und dann kreuze ich meine Finger. Jetzt werde ich erwachsen. Also klage nicht, sondern such 8 Optionen. Ja. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten bei der Panne, bei dem Stau, das und das nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe? Was kann ich jetzt tun? Und dann suche ich 8 Optionen. Die ersten sind meistens noch im alten System. Und die letzten 4 sind dann ein bisschen verrückter und das sind meistens die besseren Lösungen.
Also du sagst wirklich, okay, Zug ist verspätet. Also ich könnte meinen Freund sowieso besuchen. Ich wollte doch immer schon das Buch lesen.
Gut, genau.
Ich kann jetzt Sport machen. Ich kann nach Hause fahren, meine Frau glücklich machen. Ich mache von morgen die... Okay.
Oder ich wandere aus. Was mache ich in Köln? Ja. Also die 8 Optionen machen dich erwachsen. Ja. Und ich habe ja früher Eheberatung gemacht und es war immer so enttäuschend, dass die immer nur, ja, soll ich meinen Mann jetzt verlassen oder bleiben? Ich sage, also ja, Sie sind doch geübt im Denken, Sie haben doch studiert, ist doch ein bisschen peinlich. Es sind nur 2 Optionen.
Okay, das probieren wir jetzt beide mal bei unseren Frauen aus, wenn wir den nächsten Stress haben. 8 Optionen, das finde ich sehr, sehr schön. Du warst aber bei 3, wir haben dich unterbrochen. Bei den 5, du hast diese 5.
Ja, also, willst du noch das Erste?
Ja, nein.
Loslassen von Wahrheiten. Das Zweite war, ich bin mutiger und kreativer. Dritte war, ich stehe wieder schneller auf nach Niederlagen. Das Vierte war, ich bin empathischer. Das habe ich bei mir selber gemerkt, wenn ich mal so 4 Stunden Terminlicht habe und gehe durch die Straßen wie die Aldi-Markt und bin ganz bei mir, dann habe ich mehr Empathie für die Bettler. Mhm. Ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich verstimmt bin, was mir immer noch langsam, immer noch nicht so ganz gelingt, dass ich immer in gehobener Gestimmtheit bin. Übrigens ganz kurz noch, gehobene Gestimmtheit heißt nicht gute Laune. Weil sonst sagen die, ja, Krause, ich kann nicht immer gute Laune sein. Gehobene Gestimmtheit ist die Entscheidung, dass ich mich versöhnt habe mit den Gesetzen des Lebens, dass alles kommt und geht. Ja, dass alles Gefühle kommen, Gefühle gehen, Umsatz kommt, Umsatz geht, Evi kommt, Evi geht. Ja? Das ist gehobene Gestimmtheit. Mhm. Und wenn ich mich aber mal so, ich merke, der Quatsch, die automatischen Gedanken verstimmen mich, dann neige ich dazu, so einen Bettler zu unterstellen, dass er zu der rumänischen Bettelmafia gehört.
Oh ja.
Und mich nur über den Tisch ziehen. Ja. Dann bin ich typisch im Kampfmodus, und habe überhaupt kein Mitgefühl.
Guck den nicht mal an, sondern wächst die Straßenseite.
Nicht weg, nicht wertschätzend. Ja. Ja? Und das habe ich nach den 4 Stunden gemerkt. Ich war plötzlich in einer gehobenen Gestimmtheit. Auch Dankbarkeit ist ja eine der besten Methoden, in gehobene Gestimmtheit zu kommen, ist Dankbarkeit. Mhm. Sich mal klar zu machen, was man alles hat und kann. Und dann habe ich den wirklich, habe ich mitgefühlt, dass das ein Mensch ist, der da auf dem Pflaster sitzt und dem geht es nicht gut. Ne? Mhm. Und das war für mich ganz schön. Also wenn du nicht gehetzt bist, hast du mehr Mitgefühl. Und der 5. Punkt ist klar, logisch. Wenn du in gehobener Gestimmtheit bist, dann wirst du nicht so schnell krank. Weil das körpereigene Abwehrsystem wird gestärkt über liebevolle Haltung. Mhm. Also das sind die 5.
Toll.
Eine Sache, die mir unter der Seele brennt, wenn ganze Organisationen dann aber aufgrund von, sagen wir, Rezession und alle werden drehen durch und sagen, jetzt geht's runter und jetzt passiert es und alle fangen an, auf einmal an sich in diesen K-Modus zu begeben. Wie hält man das als Organisation aufrecht, wenn man das mal geschafft hat, das drin zu haben?
Ja, ich denke, da muss man einfach, also neben der Persönlichkeitsentwicklung, wo wir ja sehr gerne mit Jens auch zusammenarbeiten, ist wirklich die Veränderung hin zu agilen Organisationsstrukturen, agilen Organisationsarbeitsmethoden. Man muss sich wirklich komplett anders aufstellen. Denn die alte Welt, sehr hierarchisch zu denken, Ziele vorzugeben, es funktioniert nicht. Also auch allein schon das Thema Zielvereinbarung kennt man ja in jeder Organisation. Für ein Jahr eine Zielvereinbarung umzugehen, ganz ehrlich, unter uns, wir sind alle im März, gucken uns alle Mitarbeiter mal an und sagen, okay, das Ding ist schon überhaupt nicht mehr realistisch umsetzbar. Dieses Chaos, da also wirklich eine Struktur reinzubringen, geht wirklich nur dadurch, indem man die Arbeitsmethoden und die komplette Struktur im Unternehmen ändert. Das geht sogar so weit, dass viele Organisationen sich schon dahin entwickeln, dass sie auf holokratische Strukturen gehen, auf demokratische Kreise, sich in Netzwerken strukturieren, die Hierarchien komplett auflösen, weil es nicht mehr gebraucht ist. Zumal auch jeder Geschäftsführer oder jeder höhere Hierarch sich absolut lächerlich macht, wenn er irgendwo per Dekret sagt, so, und jetzt gehen wir alle mal links rum und nach einer halben Stunde merken wir, okay, links rum ist sowieso nicht das Richtige und irgendwie hier weiß ja auch keiner mehr, wo es wirklich lang geht. Also man wirklich einen neuen Sinn und neue Teams bildet, die sagen, okay, und jeder packt jetzt ein bestimmtes Problem an. Und was gerade die agilen Arbeitsmethoden betrifft, ist es so, dass man gewisse Dinge ganz strikt trennt. Man trennt derjenige, der plant und der bestimmte Anforderungen setzt, das wird jetzt bearbeitet. Das ist der nächstlogische Schritt, wo wir uns dran machen. Wird getrennt von dem, der die Probleme löst. Das ist auch neu, dass man sagt, es gibt einen, ob sie ihn jetzt Happy Manager nennen oder ob die Unternehmen den jetzt auch von mir Scrum Master aus der agilen Methode Scrum nehmen oder ob die den anders nennen. Aber da muss es einen geben, der sich ausschließlich um Konflikte kümmert und nur das tut. Das haben ja sonst immer irgendwie alle oder gar keiner gemacht früher. Oder derjenige, der sich die Verantwortung und die mentale Verantwortung dafür den Schuh angezogen hat, der war ja schneller im Burnout oder im Krankenhaus, als die Pieps sagen konnten.
Also der sich eher um die menschlichen Bedürfnisse kümmert. Also nicht um die
Konflikte. Sachlichen. Konflikte und menschliche Bedürfnisse. Und das zu trennen und dann ganze Teams effektiv arbeiten zu lassen, so, und ihr packt das jetzt an und ihr erfindet, wie wir es auch eingangs gesagt haben, die Idee, die vielleicht größer ist als das Ego des Einzelnen, die Idee, das Produkt, die Lösung, die uns wirklich voranbringt, die nach diesem klassischen Customer- und User-Experience einfach, simpel, toll ist. Also die Motivation und den Sinn der Leute wieder zu bündeln, das geht jetzt nur um andere genau. Regeln, andere Haltung, andere Arbeitsmethoden und auch eine komplett andere Struktur. Also viele lösen gerade radikal Hierarchien auf und brechen alles auf und sagen, okay, so können wir auch nicht mehr weiterarbeiten.
Ich tatsächlich, ich kann keinen Namen nennen von einem Kunden von uns, wo ich einem recht engen Management-Meeting beiwohnen durfte und vor 30 Leuten was sagen durfte. Ich war echt beeindruckt. Die haben intern was erzählt, auch zum Thema Strukturen. Ich habe dann gefragt, ich so, das habt ihr nicht wirklich ernsthaft ausgelöst im Managementkreis, ja. Also zurück auf Augenhöhe. Und ich sagte, doch, da sind wir voll mittendrin.
Muss man auch.
Also, darf noch nicht groß kommuniziert werden, weil die halt ganz viel umstellen. Und da habe ich gedacht, okay, wenn halt ganz oben, wenn das Top-Management das umstellt, das ist heute jetzt schon immer noch wichtig, dass irgendwo ein Vorbild da ist und man sagt, okay, jetzt trauen wir uns das, weil die Hierarchie ist ja noch tief drin.
Ja.
Und deswegen war meine Frage eben in die Richtung, was passiert denn, wenn wir jetzt in eine Krise steuern und alle in diesen K-Modus gehen? Mhm. Jetzt auch auf uns, auf der individuellen Ebene, wie können wir, wenn wir im Verteidigungsmodus sind, die gehobene Gestimmtheit aufrechterhalten?
Es ist von zwei Seiten anzugehen. Einmal natürlich, indem jeder sich committet, aber wenn er mich nicht gehört hat, kommt er nicht drauf, dass er sagt, ich habe mich entschieden, am Leben zu wachsen und nicht zu klagen. Mhm. Dadurch hat er eine Haltung und kommt in die Optionen. Mhm. Und wichtig ist aber, dass ich den ganz oben den kriege, den Unternehmer oder den Vorstandsvorsitzenden. Weil wenn der verstimmt ist und wenn der das alles nur so pseudomäßig macht, weil es modern ist, aber nicht tief spürt, dass er loslassen muss, und das ist einer meiner Lieblingsvorträge, dass heute der Weg vom Chief Executive Officer zum Chief Emotional Officer wird. Die heutigen Chefs sind Leuchttürme. Und gerade wenn Menschen Angst haben, entlassen zu werden oder was ist hier eigentlich los, dann ist häufig der Chef der Einzige, an dem man sich noch halten kann, wenn der ein Leuchtturm ist an Wahrheit, an Klarheit und an Zuwendung. Mhm. Und nicht eben vertuschen und lügen, ja, sondern auch mal die Wahrheit zu sagen. Aber man weiß wenigstens, der meint es aufrecht mit uns. Und dann ist er der Leuchtturm, an dem sich Leute in der VUCA-Welt, wo alles ja durcheinander geht, sich wenigstens noch irgendwie orientieren kann. Und das ist nicht so einfach. Obwohl, ich habe es einmal geschafft beim 65-jährigen Chef, dass der wirklich der Chief Emotion Officer geworden ist. Der hat dann seinem Sohn das sehr früh übergeben und ist jeden Tag in den Laden gegangen, wie er gesagt hat, und hat nur die ganze Aufgabe zu jedem seiner 400 Leute hin und hat ihm zugehört. Ich habe dich gesehen, ich sehe dich, grüßen Sie Ihre Frau. Und der ganze Laden ist ungemein nach oben gegangen, nur weil er Chief Emotional Officer gewesen ist. Und wenn wir ganz oben einen haben, der, wenn es dann irgendwann eng wird und Rezession, dann wieder zurück in die alte Sache fällt, das ist, weil ich auch sehr enttäuscht, weil ich das ein paar Mal auch schon gesehen habe, das bin ich sehr enttäuschend, dass man das wagen müsste, durchzuhalten, weil dann kriegen wir die Energie und Kraft, nämlich Innovation zu machen und nicht wieder zurück in das ängstliche Kind.
Sorry, ich gehe nochmal direkt ran, denn mir fällt sofort ein, ich glaube, Johnson & Johnson war eine der erfolgreichen Firmen in der Great Depression. Die haben lange durchgehalten und ich bin über ein Beispiel gestolpert. Ja,
als einziges großes amerikanisches Unternehmen Werbung. Kein Quartal ohne Gewinn gemacht. Jedes Quartal Gewinn.
Und
wie haben die das geschafft?
Ich komme deswegen drauf, weil die haben eine Firma gekauft hier aus Deutschland, die heißt Janssen Silag. Und der Gründer, Dr. Paul Janssen, damals, wegen dem, also die ganz innovative Medikamente, auch Krebsforschung, der hat ich habe einen YouTube-Ausschnitt von ihm gefunden, wo der schon vor, keine Ahnung, 40 Jahren, 50, also das Unternehmen ist schon lange, sagte, es sind die Menschen, also auch diese ganze Forschungsarbeit, die er umgestellt hat, die Menschen. Und er ist immer nur durch die Firma gegangen und hat den Mitarbeiter in den absoluten Mittelpunkt gestellt. Also da war deutlichst spürbar, wie das oben steht. Und die haben eine Kultur, die das heute noch pflegt und trägt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, nicht einfach zu sagen, ja, die irgendwelche Medikamente gemacht haben, sondern nein, der hat die ganze Forschungsarbeit umgestellt, Methoden mitgebracht, die es so nicht gab, und dann eben den Menschen in den Mittelpunkt gestellt. Und das durchgehalten.
Und
das,
dann werden die innovativ und dann machen die weiter.
Ja, und das eben durch eine Krise durchzustehen, das finde ich, das beeindruckt mich.
Nutzt du Analogien aus dem Leistungssport? Also ich habe dich vorhin so empfunden, mit dem Thema 6,60 Meter weit springen. Einmal über den richtigen Mindset springst du weiter. Aber Generell sind ja Sportler auch viel mehr gewohnt, mit Niederlagen umzugehen, abzusteigen, einen Wettkampf nicht zu schaffen, sich zu verletzen, sich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr wieder ranzukämpfen, um dann trotzdem irgendwann wieder den großen Moment zu spüren. Also ich, meine Erfahrung ist, Sportler können das auch
ins... Ja, ich habe das Glück gehabt, jetzt vor kurzem in einer Privatveranstaltung den Reinhold Messmer zu erleben. Und das hat mir Eindruck gemacht, dass der 3 bis 4 Mal Anläufe gemacht hat, auf den K2 zu steigen. Das war ja immer seine Sache ohne Sauerstoff. Und dann hat er sich erstmal alle Expeditionen angeguckt, die es nicht geschafft haben. Also ganz analytisch. Mhm. Was haben die falsch gemacht? Aufgeschrieben. Was kann ich besser machen? Dann ist er los. Dann ist er umgekehrt. Der hat sich überhaupt nicht persönlich genommen. Und dann ist er nochmal los. Nochmal umgekehrt. Und dann nochmal. Und beim 4. Mal erst hat er es geschafft. Und der hatte ganz stark in seinem Mindset drin, das Umkehren.
Ist die Teil Voraussetzung
ist, um irgendwann zu siegen, weil man eben nicht so leidenschaftlich ist. Und ich habe mich da ertappt gefühlt, also darum habe ich auch manchmal so gefährliche Sportarten, wie da so mit dem Segeln, wie heißt das da, mit dem vom Berg runterspringen?
Paragliden.
Ja, Paragliden habe ich nicht gemacht, weil ich kenne meine Leidenschaft. Ich sage dann, oh, das ist eine Gewitterwolke und das habe ich noch. Und ich bin dann so leidenschaftlich, dass ich Fehler mache. Und er hat überhaupt nicht diese verrückte, kindische Leidenschaft gehabt, sondern er hat die Leidenschaft gehabt, ich schaffe das.
Irgendwann.
Ja,
das ist nicht wichtig, ob am ersten
aber
oder neunten
ich
Mal.
Muss es nicht, jetzt bin ich schon hier. Ja, ich kehre da nicht um, beim Segeln ist er schon 8 Stunden gesegelt, ich kehre da nicht um. Ja, da bin ich viel zu... Ja.
Ich bin gerade total dankbar, ich war gestern wandern und ich war noch leicht angeschlagen und ich wollte unbedingt hoch. Und dann irgendwann merke ich so, boah, ich bin voll am Schwitzen und ich habe keine Sportsachen mit und die anderen Wanderer ziehen alle so mit den Mega-Klamotten vorbei. Und dann bin ich irgendwann umgedreht und dachte so, ja, jetzt gehe ich runter und habe den restlichen Tag unten im Tal genossen.
Ja. Aber war es keine Niederlage?
Nö, es war okay, aber ich dachte so, so ein bisschen habe ich gedacht. So, und dann dachte ich so, ach, ich wäre schon gern oben gewesen. Aber jetzt bin ich umso dankbarer, dass ich denke, wunderbar,
okay.
Wunderbar.
Also, alles gut.
Bin ich ganz froh nur jetzt gerade.
Das finde ich deshalb sehr gut, dass man heute weiß, dass es nicht mehr so leicht ist, Ziele zu erreichen. Und also meine Idee ist, dass man nicht auf Perfektionismus geht, sondern auf Optimum. Also dass man das innere Spiel gewinnt. Dass man morgens sich auf der Bettkante entscheidet, heute mache ich noch mal mit. Mhm. Aber wenn ich mitmache, gebe ich mein Bestes, weil das auch gesundheitlich gut ist. Und wenn ich mein Bestes gebe, dann bin ich im Optimum. Und dann kann ich auch abends abschalten, weil ich habe ja mein Bestes gegeben. Wenn ich auf Perfektionismus mache, habe ich immer Schuldgefühle, bin der anwesend, abwesende Vater oder Mutter. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für heute, für die heutige Zeit, dass man sich committet sozusagen, ich gehe dahin, ich gebe mein Bestes, ich bin lernbereit, ich hole mir Feedback und wenn ich das gemacht habe, habe ich gewonnen. Mhm. Weil es ist immer schwieriger, Ziele zu erreichen. Mhm. Ja, und dann plötzlich lässt man sich sein Selbstwertgefühl klauen, ja, nur weil man das Ziel nicht erreicht hat. Ich habe noch eine Sache, die ich wichtig finde für die heutige Zeit, weil das Gehirn bestimmt letztendlich, was wir wahrnehmen, also unser Gehirn ist letztendlich... wird bei den meisten noch unterschätzt, ja, mein Gehirn, aber letztendlich ist Persönlichkeitsentwicklung Gehirnentwicklung. Ja, und ich muss in der heutigen Zeit mein Gehirn entwickeln. Ich muss der Boss werden. Also der Viktor Frankl hat mal einen schönen Satz gesagt, ich lasse mir von meinem Gehirn nicht alles gefallen. Ja, und man muss heute aufpassen, dass das Gehirn nicht, Vermeidung von Unlust mache ich nicht, ist mir zu neu, ja, sondern dass man... Und das ist das, was du als Sportler sagst, und da ist einer meiner Sätze, Glück ist eine Überwindungsprämie. Ja? Mhm. Auch nicht, also das merken wir alle, wenn wir uns gegen diesen Automaten, das Gehirn sagt, Vermeidung von Unlust brauchst du nicht, geh nicht hin, kannst dich blamieren. Und wenn ich aber beseelt bin und was habe, eine Idee habe, dann überwinde ich mich und dann gibt es ja auch Serotonin, also dann gibt es Dopamin. Und wichtig ist, dass man heute, damit man dem Gehirn beibringt, loszulassen im privaten Bereich, und das ist, glaube ich, wichtig für die Zuhörer, wenn die mal so einen praktischen Ratschlag haben wollen, wie schaffe ich es denn in der heutigen Zeit, ist es wichtig, sich am Tag kurz mal zu überwinden, etwas zu machen, was man sonst noch nicht gemacht hat. Mhm. Ja, in eine Kneipe zu gehen, in der man sonst nicht war, mal was anderes zu essen, mal nicht in dieselbe Pension zu fahren, mal rückwärts zu gehen, mal Kuckuck zu schreien. Ja, aber irgendwas zu machen.
Aus der Komfortzone, ja, aus
dem unbedingt Gewohnen. Raus. Und das ist fürs Gehirn ganz wichtig.
Eine S-Bahn-Station früher aussteigen.
Ja. Ja. Also, wenn ich das ein halbes Jahr gemacht habe, dann ist mein Gehirn trainiert. Mhm. Und wenn ich dann in der Firma bin, kann ich viel leichter loslassen, weil mein Gehirn trainiert ist, in Richtung Loslassen. Und die größte Tugend heute ist Loslassen können. Ja, kannst du bestimmt ja auch erzählen, dass du eben mit Leuten arbeitest, die das wohl vom Kopf kapiert haben, aber vegetativ nicht loslassen können.
Wir springen gerade die Stunde. Ich merke gerade, was sensationell, was ein großartiges Zeichen ist. Es ist nämlich gerade wie vorbeigeflogen. Und ich denke so, oh Gott, wir sind ja gefühlt irgendwie gerade bei der Hälfte. Nein, wir haben eine Stunde gesprengt. Und ich möchte eine Frage noch unbedingt stellen, die wir sonst auch immer stellen, die ich wichtig finde. Wir haben sehr junge Zuhörer teilweise. Mhm. Du hast hier mal das Beispiel, 11, 12 sind so die jüngsten.
Acht,
okay, krass.
Die entzückendste Story, ich erzähle sie jetzt nochmal, dann erzähle ich sie auch nicht wieder. Vater und Tochter fahren zu einem Auto. Und der Deal ist, der Vater hört unseren Podcast und dann darf die Tochter eine Folge Bibi Blocksberg hören.
Ah, ja.
Und da gab es eine Situation, das hat der Vater uns geschrieben, irgendwann hat dann die Tochter ihre Folge Bibi Blocksberg nach 5 Minuten so, Papi, können wir nicht wieder das hören, wo die Menschen über ihre Arbeit reden?
Ich bin so begeistert, also mit meiner CD über den Selbstentwickler, dass das 12-Jährige hören wollen. Also die machen das ganz geschickt, die Eltern, weil sie wollen natürlich, dass die Kinder mit Verantwortung übernehmen und nicht immer nur Opfer. Ja. Und dann sagen sie, tut mir leid, ich muss hier fürs Business und der Mann ist so Fußballcoach und so, da hören sie hin. Tut mir leid, ich höre das an. Und dann hören die CD an. Das sind 4 CDs über Selbstbewusstsein, Selbstverantwortung und so. Und dann wollen 12-Jährige schon. Dann, Papa, kannst du die mal leihen? Und dann sagt der Papa, nicht sofort, ich muss mir die als... Oh, Papa, ich muss das mit Verknappung. Ja, und ich bin begeistert von den Jungen.
Ja, bin ich auch.
Die sind also viel weiter...
Viel besser als der Ruf.
Toll, viel besser. Was, die interessieren sich dafür
schon. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Auch wenn es pädagogisch klingt und nicht so lustig, ich würde ihnen sagen, werde zur Bewusstheitselite. Das klingt, das mache ich gerade mit 3 Jungs, die ich angemacht habe, ob sie Bewusstseinselite sein wollen. Und das heißt, bestimme du, wann du das Handy benutzt. Und lass es nicht Guri bestimmen. Lass es nicht den Leuten bestimmen, die Geld von dir haben wollen und die dich haben wollen. Und lass dich nicht verarschen. Du bestimmst. Du bist der Boss und du bist die Bewusstseinselite und wir brauchen dich.
Ja.
Und wenn du nur noch eine Maschine bist und konditioniert bist über das Belohnungssystem, dann können wir dich nicht mehr gebrauchen, um die Erde zu retten.
Sehr gut, danke. Und du, Claudia?
Also ich würde es wirklich allen raten, mit keiner Idee hinterm Berg zu halten. Also wir brauchen für die Zukunft neue Lösungen, wirklich auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich glaube, dass die jungen Leute ganz, ganz viele tolle Ideen haben und die einfach nicht zurückhalten sollen. Und die sollen sie ausreifen, diskutieren, in Teams alleine oder mit wem auch immer und die weiterentwickeln. Ich glaube, da können ganz, ganz tolle neue Lösungen entstehen. Ach Gott, wir haben heute so viele verrückte Themen und vom Klima ganz mal abgesehen. Aber ich glaube, die brauchen einfach viel Motivation, viel Mut und den sollen die einfach durchbringen und sich nicht schocken lassen von irgendwem, der da noch hockt und sagt, nee, machen wir nicht.
Super.
Sehr schön.
Eine tolle Kombination. Ich nehme die beide auch noch an, obwohl ich schon 54 bin und werde sie versuchen umzusetzen. Ich finde es toll. Danke.
Danke, dass ihr das heute Abend möglich
gemacht habt. Bitte schön.
Danke euch.